Wir haben gerade miteinander ein Kind gesegnet, Elias. Und wir haben das getan, so habe ich es begründet, weil Jesus es getan hat. Und alles, was Jesus tut, beziehungsweise zu tun befiehlt, muss eine Gemeinde, müssen Christen machen. Dadurch weisen sie sich aus als Gemeinde Jesu. Alles, was er getan hat oder aber zu tun anordnet. Und man kann Kinder, denke ich, gar nicht genug segnen. Und es geschieht, denke ich, viel zu wenig. Ich war so beeindruckt vor einiger Zeit, war ich zu Besuch in einer Familie mit 10 Kindern. Der Älteste ist so in der letzten Klasse Gymnasium, in der 12. Und der Jüngste ist natürlich noch zu Hause, Zwillinge gibt es auch zwischendurch. Und was mich besonders beeindruckt hat bei dieser Familie ist, dass morgens vor der Schule die Mutter oder auch der Vater an der Haustür steht und jedes Kind persönlich segnet. In einem kurzen Segensgebet, da kommt die Mathearbeit manchmal drin vor oder der komische Freund da aus dem Kindergarten, der die Tochter immer wieder ärgert. Aber mit einem kurzen Segensgebet wird sozusagen das Kind auf den Weg geschickt. Also ich muss bekennen, wir haben das nie bei unseren chaotischen Verhältnissen zu Hause manchmal geschafft, obwohl wir nur 3 Kinder zu segnen gehabt hätten an der Haustür. Wir haben zwar miteinander beim Frühstück gebetet, aber das hat mir eigentlich leid getan. Jetzt so im Nachhinein, da habe ich eigentlich etwas versäumt und verpasst an dieser Stelle. Alles ganz toll. Wir wissen nicht, wer in dieser Geschichte die Kinder zu Jesus bringt. Es heißt ja einfach, und sie brachten Kinder zu Jesus. Waren es die Eltern? Fragezeichen. Vielleicht Oma und Opa? Vielleicht die Grundschullehrerin, die bei sich gedacht hat, dieses Kind muss unbedingt gesegnet werden. Es ist so schwierig in meiner Klasse. Ich bringe es zu Jesus, damit er es anrührt und segnet. Oder war es die Amme? Heute würde man sagen, die Tagesmutter, die das Kind zu Jesus brachte, oder Onkel und Tante, oder die Mitarbeiter der Kinderkirche. Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass Kinder zu Jesus gebracht wurden und er sie gesegnet hat. Und ich denke, hier gibt es eine Reihe Leute unter uns, die in ihrem Umfeld Kinder haben, als Großmütter und Großväter, Enkelkinder oder als Tante und Onkel, auch wenn sie vielleicht selber nicht verheiratet sind. Oder vielleicht einfach auch als Nachbar. Und bislang hast du auf dem Balkon gestanden und dich geärgert, wenn die Kinder auf dem Spielplatz in der Mittagspause so einen entsetzlichen Krach gemacht haben. Und heute hast du diesen Bibeltext gehört, Jesus segnet die Kinder und du wirst in Zukunft auf dem Balkon stehen und die Kinder dort auf dem Spielplatz segnen. Deutschland, so habe ich vor einiger Zeit gelesen, ist eines der wenigen Länder, wo Menschen dagegen prozessieren, dass Kindergärten, dass Kinderspielplätze in Wohngegenden gebaut werden. Das beschäftigt die Gerichte, weil Leute Klage erheben, anstatt sich zu freuen über Kinder. Und ein katholischer Kardinal, der Jahrzehnte in Südamerika gelebt hat und gefragt wurde, sag mal, wenn du denn hin und wieder besuchsweise nach Deutschland kommst, was fällt dir auf? Und dann antwortete er, er sagt, in Deutschland lachen so wenig Leute. Scheint eine humorlose Gesellschaft geworden zu sein. Und es gibt so wenig Kinder. Das fällt ihm auf. Aus der Perspektive sozusagen von Südamerika aus. Also, wir wollen durch unsere Stadt laufen. Oder wenn wir in der Schule arbeiten, wir wollen Kinder segnen. Nicht nur in solchen besonderen Gottesdiensten wie heute Morgen, sondern auch da, wo wir im Alltag Kinder begegnen. Ob sie mit uns verwandt sind oder nicht, völlig egal. Hauptsache, du segnest. Was brauchen, so könnte man fragen, Kinder denn außer dem Segen Gottes? Meiner Meinung nach, das zweitwichtigste ist eine Familie. Ein Raum des Vertrauens. Ich kann mich daran erinnern, dass ich als Kind mit meinen Schwestern immer spielen musste, weil die Mutter war unterwegs und sagt, Gregor, du bist der Älteste, pass jetzt auf die Kinder auf, und dann musste ich spielen. Und das Lieblingsspiel, auf das ich mich gerne eingelassen habe, war das Spiel Vater, Mutter, Kind. Aber ich habe mich auf dieses Spiel deswegen gerne eingelassen, weil ich da wenig zu tun hatte als Vater. Ich sagte dann in dem Spiel immer nur, tschüss Frau, tschüss Kind. Und dann ging ich an meinen Lego-Kasten, musste ja zur Arbeit. Und dann kam ich abends wieder und sagte dann, hallo Frau, hallo Kind. Und zu dem Kind musst du nicht jetzt ins Bett. Und dahinter steckte natürlich eine Rolle, die ich sozusagen in meiner eigenen Familie erlebt habe, bei meinem Vater und bei meiner Mutter. Der Vater, nicht, das war der, der morgens sich auf den Weg machte und abends irgendwann wiederkam. Und nachher kam er gar nicht wieder, weil er auswärts arbeitete, die Woche unterwegs war. Ich bin also nur mit Frauen groß geworden. Aber ich habe also diese Spiele mal gerne gespielt, weil ich da so wenig zu tun hatte. Aber ich glaube, hinter diesem Spiel steckt auch eine tiefe Sehnsucht von Kindern nach Vater und Mutter, nach einem Raum der Geborgenheit. Und mir ist das schmerzlich bewusst geworden, hier in Jever auf dem Weihnachtsmarkt, hier gibt es ja alljährlich eine Aktion. Da ist ein Tannenbaum in dieser Eislaufbahn aufgestellt und an diesem Tannenbaum hängen Wunschzettel von Kindern. Und wir beteiligen uns da schon seit Jahren daran, da kann man so einen Zettel dann ziehen und da steht dann drauf, ich wünsche mir eine Barbie-Puppe. Das sind also so Kinder aus einkommensschwachen Familien, die dort ihre Weihnachtswünsche an den Baum hängen. Und dann kauft man, gegenüber ist ja das Spielwarengeschäft, dann das entsprechende Geschenk. Und auf dem Zettel, den ich dieses Jahr gezogen habe, stand drauf, am meisten wünsche ich mir, mit Papa und Mama Weihnachten zu feiern. Das hat mich ganz sehr bewegt. Ich weiß nicht, was für ein Schicksal dahinter stand. Die Eltern sich getrennt hatten. Ob da eine alleinerziehende Mutter mit einem Kind war und der Papa weit weg. Ich möchte so gerne mit Papa und Mama Weihnachten feiern. Eine ganz tiefe Sehnsucht im Herzen von Kindern. Und ich glaube, diese Sehnsucht hängt mit dem Konzept zusammen, das Gott entwickelt hat für das Heranwachsen und das gesunde Aufwachsen von Kindern. Bevor er nämlich Kinder sozusagen in die Welt gesetzt hat, Gott, hat er Mann und Frau dazu verordnet, eine lebenslängliche Gemeinschaft zu bilden, einen Raum der Geborgenheit, in dem das Kind groß werden soll. Und auf diese Geschichte von der Segnung der Kinder fiel für mich ein ganz neues Licht, als ich eigentlich zum ersten Mal bewusst mitbekam, dass diese Segnungsgeschichte in einem bestimmten Zusammenhang steht. Jesus hält nämlich vorher eine längere Predigt über das Thema Eheprobleme und Familienprobleme. Und da redet er vorher zum Beispiel über Scheidung und Trennung. Veranlasst war diese Predigt durch eine Frage von Leuten, die zu ihm kamen und sagten, ist es erlaubt, sich scheiden zu lassen? Und daraufhin hält Jesus eine lange Predigt. Und dann kommen plötzlich Leute, wer immer auch, zu Jesus und die bringen ihre Kinder. Und für mich stand plötzlich dieser Zusammenhang hier vor Augen. Wieso ist das so zusammengestellt, zusammenkomponiert? Könnte es vielleicht sein, dass Menschen von dieser Predigt Jesu so stark angesprochen worden sind, dass sie sagen, wir müssen, um weiteren Schaden zu vermeiden, unsere Kinder zu Jesus bringen, damit er sie segnet? Weil sie plötzlich erkannten, wie wenig das, was sie lebten oder auch erlebten in den Familien und Ehen, dem entsprach, was Gott ursprünglich geplant hat. Was mich tröstet ist, dass es auch in der Bibel keine vollkommenen und heilen Ehen gibt. Das tröstet mich. Ich bin ja schon so in dem Alter, wo man sagt, früher war alles besser. Aber ich erlebe in der Bibel, dass früher eben nicht alles besser war, sondern dass es eine Vielzahl von Konflikten dort gab, die es auch heute gibt in unseren ehelichen Beziehungen. Da denke ich an Abraham, von dem die Bibel sagt, er ist der Vater des Glaubens, und dass er glaubte, rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit zu. Dass er also Gott vertraute, das machte ihn vor Gott gerecht und angenehm. Stellt euch mal vor, Gott hätte gesagt, dass du eine gute Ehe führst. Und dass deine Beziehung zu Sarah, so hieß seine Frau, heil ist. Das wird dich gerecht machen vor mir. Da hätte der Abraham traurig seinen Weg ziehen müssen. Denn es gibt Phasen in seiner Ehe, gab Phasen in seiner Ehe, wo man auch als Mensch des 21. Jahrhunderts nur den Kopf schüttelt. Da kommt er nach Ägypten mit seiner Frau, und was macht er? Aus Panik, um sein eigenes Leben zu erhalten, gibt seine Frau als seine Schwester auf. Und wenn Gott nicht eingegriffen hätte, dann wäre Sarah im Harem des Pharaos gelandet. Oder dann denke ich an die Geschichte mit Tamar und Sarah. So eine Patchwork-Situation sozusagen in der Familie Abrahams. Da gab es den Isaak und den Ismael. Zwei Söhne von zwei verschiedenen Frauen. Und da gab es Konflikte und Auseinandersetzungen. Und für mich ist so wunderbar, wie Gott dann bei Tamar eingreift. Tamar, die das Haus verlassen muss. Und bei ihrem Sohn, der nun mitziehen muss. Wie der Engel Gottes den beiden begegnet und ihnen Gottes Verheißung mit auf den Weg gibt. Oder ich denke an Isaak und Rebekka, die nächste Generation. Am Anfang eine heiße Liebe zwischen den beiden. Und dann hat man den Eindruck, die reden gar nicht mehr miteinander, die beiden. Das läuft nur noch über die Kinder. Über Jakob und Esau. Und der Spalt, der zwischen beiden da ist, zwischen Isaak und Rebekka, ist plötzlich auch unter den Kindern da, zwischen Jakob und Esau. Und Rebekka hält zu Jakob. Er ist der Jüngere, der Zweite sozusagen, und damit nach dem Recht damals nicht der Erbe. Aber sie will unbedingt, dass er Erbe wird, und verleitet ihn zu einem Betrug ihrem Mann gegenüber. Die reden gar nicht mehr miteinander, die beiden, sondern tragen ihren Konflikt, wenn man so will, über die Kinder aus. Und in der nächsten Generation? Jakob und Lea auf der einen Seite und Jakob und Rahel auf der anderen Seite. Und dann die Kinder. Und dann verkaufen die Kinder der einen den jüngsten Bruder als Sklaven nach Ägypten. Tragische Verhältnisse. Und wir könnten so weitermachen, durch die ganze Heilige Schrift hindurch. Und die ganzen Jahrhunderte hindurch. Ich habe den Eindruck, wenn ich das lese, dass Ehe und Familie das ist, was am stärksten angegriffen wird. Und ich bin überzeugt, ich glaube ja an Gott, an Jesus Christus, aber ich glaube auch, dass es finstere Mächte gibt, die nichts anderes im Sinn haben, als diese Räume der Geborgenheit zu zerstören. Und das schon in biblischen Zeiten. Und das auch in unserer Zeit. Und das auch zur Zeit Jesu damals, als nämlich Leute zu ihm kommen und sagen, ist es erlaubt, dass man sich als Ehepaar trennt? Und Jesus fragt zunächst, was steht denn geschrieben? Und sie antworten und sagen, ja, Mose, unser Gesetzgeber im Namen Gottes, hat es erlaubt unter ganz bestimmten Bedingungen. Und dann sagt Jesus etwas ganz Interessantes in diesem Zusammenhang. Er sagt, Mose hat es erlaubt. Aber warum hat er es erlaubt? Wegen eurer Herzensherzigkeit hat er es erlaubt. Eine Ausnahme gemacht. Aber das eigentliche Problem und der Grund für diese Ausnahme ist die Härte eures Herzens. von Anfang an, sagt Jesus, ist es nicht so gewesen. Und er erzählt in seiner Predigt dann davon, wo die Ehe überhaupt erfunden worden ist. Sie ist keine Erfindung irgendeiner Kultur oder einer Gesetzgebung, sondern sie ist made in paradise. Gott hat die Ehe gestiftet im Paradies. Also in der Schöpfungsphase sozusagen. In einer Zeit, wo es eine unmittelbare Beziehung gab zwischen Gott und Mensch, wo alles in Ordnung war, paradiesisch. In dieser Zeit hat Gott die Ehe gestiftet. Und er schuf den Menschen als Mann und als Frau. Und dann heißt es, und darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, wird sich an seine Frau hängen, die beiden werden ein Fleisch sein, und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Ich habe in der letzten Woche Fotos sortiert und dabei festgestellt, dass durch irgendeinen kleinen Wasserschaden eine Reihe von Fotos aneinander geklebt sind. Dann habe ich versucht, die Fotos auseinander zu machen. Wisst ihr, was passiert ist? Nie, wo ich es versucht habe, waren beide jeweils kaputt, die zusammengeklebt waren. Und ich glaube, das ist auch mit Scheidung und Trennung. Man kann Ehen trennen, die Gott zusammengefügt hat. Aber wenn man sie trennt, wenn man sie auseinanderbringt, dann bleiben Schäden auf beiden Seiten zurück. Selbst in Ehen, wo Leute dann sagen, wir haben uns freundschaftlich getrennt. Aber wenn ich mit den Leuten in der Seelsorge rede, merke ich, da sind tiefe Verletzungen zurückgeblieben und manche sind nicht einmal vernarrt. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Warum fügt Gott zusammen? Er fügt zusammen, um einen Raum der Geborgenheit zu schaffen für die nachwachsende Generation, für die Kinder. Darum fügt er zusammen. Kinder brauchen verlässliche Beziehungen. Was vielleicht damals anders war als heute, also damals zur Zeit Jesu, anders war als heute in unserer Zeit, ist, dass heute sehr selten danach gefragt wird, was will Gott eigentlich? Also die Leute hier in unserer Geschichte, Markus 10, die kamen ja zu Jesus und sagten, ist es erlaubt, dass man die Frau sich trennt? Das heißt, sie wollten von ihm als Theologen und Lehrer eine verbindliche Antwort haben auf die Frage, ist es schriftgemäß? Gibt es etwas vielleicht von der Heiligen Schrift her, was dagegen spricht? Und dann ist interessant, dass Jesus die eine Aussage in der Heiligen Schrift relativiert, nämlich die Aussage von der Scheidung, und die andere, Ehe made in paradise, sozusagen wieder auf den Thron stellt. Und er sagt den Leuten, bei allem, was sich ehemäßig verändert hat und familienmäßig, auch in unserer Gesellschaft, gilt das, was Gott ursprünglich gewollt hat. Es gilt nicht der Zeitgeist, es gilt auch nicht die Gesetzgebung, als wir getraut wurden, standesamtlich, da sagte der Standesbeamte, das war damals revolutionär, da sagte er, ob wir heiraten wollten, solange wie es gut geht. Ja, und als wir ihn nachher darauf ansprachen, da sagte er, ja, sagt er, ich mache so viel Erfahrung mit Menschen, die wieder auseinandergehen im Anschluss, und ich halte es für merkwürdig, für komisch, wenn ich jetzt hier als Standesbeamter von den Leuten verlange, sie sollen zusammenbleiben, solange bis dass der Tod sie scheidet. Also er hatte sozusagen persönlich als Standesbeamter sich selber dem Zeitgeist preisgegeben und hat gesagt, die Erfahrung lehrt, so und so ist es. Jesus sagt aber, das, was von Anfang an gesagt und von Gott gewollt, bleibt in Kraft und bestehen. Und er will, dass Mann und Frau, die Ja zueinander sagen und heiraten, miteinander den Weg gehen, bis dass der Tod sie scheidet. Es gibt auch viele falsche Bilder in unseren Köpfen, im Blick auf Ehe und Familie. Eines der falschesten Bilder, finde ich, ist dieses Reden vom Hafen der Ehe. Kennt ihr alle, nicht? Dass man sagt, da kommen zwei Leute an, endlich im Hafen der Ehe, nachdem sie also durch die Weltmeere gekurvt sind, machen sie dann fest, im Hafen der Ehe. Und da steht als Bild bei vielen Leuten im Hinterkopf, dass die Ehe ein Hafen ist. Die Ehe ist kein Hafen, die Ehe ist eine Weltreise. Eine Schiffsreise. Und deswegen steht also diese Eheschließung auch am Anfang. Bei vielen ist es heute so im Kopf, wenn es über Jahre und Jahrzehnte gut ist, dann können wir heiraten. Und die Erfahrung ist, dass Menschen, die jahrelang zusammengelebt haben und dann heiraten, dass die Chance, statistisch gesehen, einer Trennung größer ist, als wenn sie ins kalte Wasser springen. Also ablegen und sich auf die Reise machen. Viele denken also, jetzt sind wir so fit, dass wir im Hafen der Ehe anlegen können. Da denke ich an das alte, rostige Feuerschiff, was im Emder Hafen liegt, das also nicht mehr auf hoher See fahren kann, sondern da festgemacht hat im Hafen. Aber Ehe ist nach der biblischen Leitlinie etwas ganz anderes. Da machen sich zwei Leute miteinander auf den Weg. Da schließen sie ein Bündnis gegen Sturm und Wind. Da machen sie sich auf die Reise und sind bereit, an ihrer Ehe zu arbeiten. Das ist auch ein zweites Missverständnis, das viele Leute im Kopf haben, dass sie die Ehe sozusagen als den Ruheort ansehen, die Familie, das Zuhause, da wo ich mal so richtig relaxen kann, kann man ja auch manchmal, und draußen wird gearbeitet. Im Alltag. Und weil ich da so abkämpfe und abmühe und so kaputt mache, da brauche ich doch zu Hause wenigstens einen Ort, wo ich es gemütlich habe. In 50er Jahren war das immer das Thema in der Werbung und da war die Frau zuständig für die gemütliche Umgebung des Mannes. Das müsst ihr euch mal die alten Werbefilme angucken. Also da wird es ganz schlecht, wie da Frauen kommen und ihnen ein schlechtes Gewissen gemacht wird. Jetzt kommt der Mann nach Hause und da muss doch alles hier wunderbar in Ordnung sein. Und dann kommt da so eine schicke Ehefrau an und serviert ihrem Mann Tee und reicht ihm im Anschluss die Zigaretten und so weiter. Also müsst ihr, guckt doch mal diese Filme an und ihr werdet sehen, das ist ein ganz merkwürdiges Ehebild, was dahinter steht. Also der Mann kommt nach Hause, streckt alle Viere von sich und die Frau hat dann dafür zu sorgen, dass die Ruhe auch wirklich funktioniert und die Kinder dem Mann vom Halse gehalten werden. Also auch ein völlig falsches Bild von Ehe. Wir machen uns auf die Reise und es gibt eine Menge Arbeit dort auf dem Schiff zu tun, das unterwegs ist. Und eine Ehe kann nur gelingen, wenn diese Arbeit in Angriff genommen wird. Nun ist natürlich die Frage, und ich denke, so war das auch schon zur Zeit Jesu, da waren Leute, die waren gescheitert in ihrer Beziehung. Da waren Leute, die waren innerlich schon ausgewandert aus ihrer Ehe, zu denen er da sprach. Und die Reaktion, die erste ist ja zunächst, dass sie kommen und ihre Kinder bringen. Und ich verstehe das so, Herr, schenk doch, dass der Schaden, den wir genommen haben, dass dieser Schaden sich nicht auswirkt, negativ auswirkt auf unsere Kinder. Und vielleicht die Großmutter mit dem kleinen Enkel an der Hand. Herr, schenkt es, der Schaden, dass meine Kinder auseinandergegangen sind, Sohn und Schwiegertochter, sich nicht auswirkt auf dieses Kind. Rühre das Kind an und segne es. Also plötzlich bekommt das eine völlig neue Bedeutung, diese Kindersicht. Rühre die Schäden, die wir vielleicht auch schon von Generationen, ja, immer wieder weiter transportieren, dass sie sich nicht auswirken auf die Generation unserer Kinder, darum segne wir. Denn jeder läuft ja mit Bildern von Familie und Ehe im Kopf herum und mit Verletzungen. Herr, schenk, dass dieses Kind unbeschwert von diesen Verletzungen sein gehen kann. Darum segnen wir Kinder. Aber nun könnte man den Text so verstehen, wir geben uns einfach damit ab und zufrieden und sagen, ist eben so in dieser Welt. Und wir müssen damit leben. Wir akzeptieren die Veränderungen, die der Zeitgeist mit sich gebracht hat und auch vielleicht die neue Gesetzgebung. Aber Jesus sagt von Anfang an, ist es nicht so gewesen. Und er will uns damit ermutigen, Gottes Ordnung für die Ehe einfach zunächst mal ernst zu nehmen. Mehr nicht. Zunächst mal. Und zu sagen, so ist es. Ein Mann und eine Frau, eine öffentliche Entscheidung. Wir gehören zusammen. Wir machen das bekannt. Das ist in den Kulturen unterschiedlich, wie das geschieht. Und dann werden wir ein Fleisch, haben eine tiefe sexuelle Gemeinschaft miteinander. Eine Einheit. Und daraus entstehen unsere Kinder, die nicht unsere Kinder sind, sondern Leihgaben Gottes an uns. Und wir bauen um sie herum den Raum des Vertrauens. Also ich verstehe das so, dass Jesus zunächst möchte, dass wir ernst nehmen, was Gott ursprünglich gewollt hat, seine Ordnung für Ehe und Familie. Und dass wir dann, das wäre ein zweiter Schritt, überlegen, wie können wir diese Ordnungen umsetzen? Dass ja jeder in einer anderen Situation, die Alleinerziehenden hier unter uns, die Geschiedenen und Getrennten, die Enttäuschten und Frustrierten, jeder in einer anderen Situation. Aber wie können wir das umsetzen und praktisch werden lassen? Und wisst ihr, was mich so beeindruckt, ist ein Haus, das ich immer wieder mir anschaue, von Ferne, wenn ich mal auf dem Weg bin Richtung Heiderland. Da gibt es ein Haus unterwegs, auf der rechten Straßenseite, wenn ich von hier aus losfahre. Und das beobachte ich schon seit über 10 Jahren. Man merkt, da ist immer irgendjemand zugange und tut was an dem Haus, aber ich habe auch den Eindruck, es wird nie richtig fertig, aber es verändert sich. Und das Erste, was die Leute damals gemacht haben bei diesem Haus, war, dass sie diese Plastikverkleidung runtergerissen haben. Das war mal in einer bestimmten Zeit Mode, dass man das Haus sozusagen so mit einer Kunstfassadenverkleidung nach außen hin vermeintlich verschönerte, aber in Wirklichkeit ja ganz hässlich. Die erste richtige Sonne, die dann auf diese Pappe schien, hat dann das Ding auch oft aus der Form gebracht. Und das haben die da abgerissen. Und unter dieser Fassade, dieser sogenannten, ist ein schönes altes Haus zum Vorschein gekommen. An vielen Stellen kaputt und brüchig. Und da sind die Leute nun schon seit über 10 Jahren, vielleicht auch nur ein Einzelner, sieht eher aus wie nach einem Einzelnen, dran, dieses Haus, und so sehe ich das und erlebe ich das, wieder in den alten Zustand zu bringen. Das dauert Zeit. Und ich weiß nicht, ob derjenige, der damit angefangen hat, auch fertig wird. Also hier in der Schlosserstraße, dem ist es nicht gelungen. Das ist auch ein wunderschönes Jugendspielhaus. Auch seit Jahren wurde daran gearbeitet. Aber der angefangen hat, daran zu arbeiten, ist nicht fertig geworden. Aber es wäre wichtig, denke ich, dass Leute bereit sind, daran zu arbeiten und zu sagen, wir möchten gerne unsere kaputte, geschädigte, nicht so ganz den biblischen Maßstäben entsprechende Beziehung wieder in eine Ordnung zurückbringen, Schritt um Schritt, die Gott gefällt. Und nicht zuletzt wegen unserer Kinder. Und auch zukünftiger Generationen. Mein Gott ist, und damit will ich schließen, ein Pastor hat vor längerer Zeit ein Buch geschrieben über Ehe und Familie. Und da sagt er, wir können in unserer Gesellschaft die Deiche, die gebrochen sind, in Sachen Ehe und Familie nicht wieder aufrichten. Die Ostfriesen hier und Friesen verstehen ja was vom Deichbau. Aber da ist so eine gewaltige Flut ins Land gegangen. Eine Flut des Zeitgeistes. Und hat die Deiche zerstört. Und das Land ist unter Wasser. Aber was wir tun können, sagt er, und das fand ich ein wunderbarer Gedanke. Ja, wir können in diesen Fluten Warften bauen. Wir können wieder Warften bauen, so wie die Menschen das früher gemacht haben. Und hier und dort zeigen, modellhaft, so könnte es sein. Und dazu möchte ich alle einladen, ob du nun Großmutter bist und Großvater, Onkel oder Tante, Mutter oder Vater, oder jemand, der sich auf Ehe vorbereitet und noch guckt, wie sieht das Konzept, das biblische Konzept aus, baut entsprechend den Ordnungen Gottes. Das ist ein Segen, das zu tun. Ein Segen, das zu tun. Nicht nur für euch, sondern auch für eure Kinder und die zukünftigen Generationen. Amen.